seinem Wort. Und ich greife mal so ein bisschen das auf, was vorhin schon mal so angeklungen ist. Wozu bist du da? Weißt du das? Welche Bedeutung hat dein Leben? Und was ist dein Auftrag? Ich habe festgestellt, dass es sehr hilfreich ist, seinen Auftrag oder seinen Teilauftrag zu kennen, wenn man nach seiner Identität kennenlernen will. Also wozu bin ich eigentlich da? Wozu bin ich geboren? Wozu bin ich in dieser Welt? Und das ist gut zu wissen, tatsächlich den Auftrag, wozu bin ich eigentlich da? Du musst in deinem Leben nicht unbedingt was Riesengroßes zustande bringen. Wenn ihr mal das Pheno anguckt, was fällt euch dazu ein? Wer hat das gebaut? Eine ganz berühmte Architektin, die ist, glaube ich, inzwischen verstorben. Aber das fällt einem als erstes ein, die hat das gebaut. Die hat die Pläne gemacht. Gebaut haben das viele, viele andere. Da denkt man überhaupt gar nicht dran. Die Namen kennt man nicht, die Maurer, die Fliesenleger, die Elektriker, die da dann waren. Ja, selbst die Sekretärin, die nur mit rumgegangen ist und die Protokolle von der Architektin geschrieben hat, ja, die selber nicht mal irgendwelchen Beton oder sonst was in der Hand hatte, auch die war daran beteiligt, das zu bauen. Es waren ganz, ganz viele. Das war ihr Auftrag und sie haben was Großes dahingestellt. Ja? Und die können alle sagen, ich habe das Pheno mitgebaut. Nicht nur die Architektin. Ja? So. Und im Reich Gottes ist das genauso. Es stehen Leute zwar an der Spitze vorne, die man sieht, aber die machen nicht die ganze Arbeit. Es sind so, so viele mehr, die daran beteiligt sind, die das Ganze bauen. Auch das können wir von Nehemia lernen. Gottes Versprechen, und ich möchte mal so das, was Nehemia getan hat, also auch das Buch, was ja in dem Buch Nehemia beschrieben worden ist, mal ein bisschen in einen größeren Zusammenhang stellen. Wenn wir das Buch Nehemia lesen, dann lesen wir normalerweise die Geschichte und die beeindruckt uns, aber diese Geschichte steht in etwas noch viel Größerem, nämlich der ganzen Bibel. Und wenn man sich die Gesamtsicht anguckt, dann muss man sagen, Nehemia hat nicht nur seinen Auftrag innerhalb dieser Geschichte erfüllt, sondern hat viel was Größeres getan. Das Buch Nehemia ist ein Hinweis auf Gottes Wirken in der Weltgeschichte. Wie Gott mit der Menschheit umgeht. Das Volk Israel, was im Buch Nehemia vorkommt, das steht für die Menschheit. Für die Menschen, die Gott geschaffen hat. Und ihr wisst, die Vorgeschichte habe ich letzte Woche schon erzählt. Israel ist von Gott abgefallen. Und genauso ist die Menschheit von Gott abgefallen. Sie haben sich von Gott getrennt. Und deswegen ist der Zorn Gottes auf sie gekommen. Gott konnte sie nicht mehr schützen. Es ist Not, Elend, Sünde in diese Welt hineingekommen. Und die Auswirkungen sehen wir. Es geht uns nicht allen gut. Ja, und genau das war der Fall auch bei Nehemia und seinem Volk. Und Gott wollte das aber ja nicht. Gott wollte nicht, dass die Erde und die Menschen zugrunde gehen. Und deswegen hat er einen Retter geschickt. Und hier in dieser Geschichte mit Nehemia war Nehemia einer der Retter. Nicht der einzige, aber einer der Retter, der das Volk wieder zurückführt, das wiederherstellt, was Gott angefangen hat. Ja, das, was er eigentlich ursprünglich geplant hat, nämlich Nehemia führt das Volk Israel wieder in das gelobte Land und stellt dort die Jerusalem wieder her, baut Jerusalem wieder auf. Ja, so, und in der Menschheitsgeschichte, wir wissen, der Retter ist Jesus. Der hatte den gleichen Auftrag und natürlich war dieser Auftrag viel, viel größer, den hätte Nehemia niemals vollbringen können, aber Jesus stellt im Grunde das wieder her, was Gott ursprünglich geplant hat. Er führt die Menschen wieder zurück zu Gott, in die Gemeinschaft mit Gott, unter seinen Schutz, unter seinen Segen. Ja, genau. So, und das Buch Nehemia ist eigentlich eine prophetische prophetischer Hinweis auf das, was später mit Jesus geschehen wird. Ja, so, also ist im Grunde das Buch Nehemia auch prophetisch. Dessen war sich Nehemia nicht bewusst. Und auch wir können das eigentlich nur aus dem Rückblick heraus sagen, als Jesus gekommen ist und das getan hat, können wir sehen, aha, da ist schon mal sowas Ähnliches passiert, ein Bild darauf. Ja? Also Nehemia war sich dessen überhaupt nicht bewusst, als er diesen Auftrag von Gott in seinem Herzen empfangen hat. Und ich habe letzte Woche schon ein bisschen davon gesprochen, wie er diesen Auftrag, diese Berufung empfangen hat. Im Grunde fing das damit an, dass er sich daran erinnert hat, was Gott dem Volk Israel versprochen hat. Und das lese ich mal in Jeremia 32, Vers 37. Seht, ich sammle sie aus allen Ländern, in die ich sie mit Zorn, Grimm und Wut versprengt habe. Ich bringe sie wieder an diesen Ort zurück und lasse sie hier in Sicherheit wohnen. Diese Prophetie war zu der Zeit schon 200 Jahre alt. Also Nehemia hat ihn nicht direkt gehört und daran sehen wir, es ist gut, das Wort Gottes immer und immer wieder zu lesen, damit man sowas in Erinnerung hat. Ja, das war im Grunde genommen der Auslöser für Nehemia, dass er gesagt hat, so, wenn Gott das versprochen hat, dann muss es auch umgesetzt werden. Ja, dann soll das auch geschehen. So, und das war im Grunde der Beginn seiner Berufung. Und jetzt, wenn wir uns diese Prophetie mal genau angucken, da steht, ich sammle euch und ich bringe euch zurück an diesen Ort. Und da könnte man sich fragen, warum ist das denn noch nicht geschehen? Zur Zeit Nehemias ist das schon 90 Jahre lang gewesen, also die ersten Juden sind 90 Jahre vorher zurückgekehrt, aber es war immer noch nicht abgeschlossen. Gott, hast du dein Versprechen immer noch nicht eingelöst? Und wie willst du das eigentlich einlösen? Hier steht, du selbst wirst das machen. Bedeutet das jetzt, Gott schickt Engel und schafft die Israeliten aus Babylon zurück nach Israel, diese 600 Kilometer? Oder schickt er einen Haufen Esel, damit sie sich draufsetzen und dahin geschafft werden? Wie macht Gott das? Hier steht, Gott selbst tut das. Also wenn wir das wörtlich nehmen wollen, dann könnte man darauf warten, Gott, irgendwas musst du ja tun. Man hätte sich hinsetzen können und sagen, Gott, nun tu mal was. Aber die Realität sah ja ganz anders aus. Es waren immer Menschen, die das getan haben. Also auch vor Nehemia waren einige, die das getan haben. Sie haben das Volk gesammelt, die bereit waren mitzugehen und haben sie nach Israel zurückgeführt. Hat Gott hier gelogen? Wir haben vorhin was von Ehrlichkeit gehört. Kann Gott lügen? Hat Gott was Falsches gesagt in seiner Prophetie? Das ist auch, wie verstehen wir Prophetie richtig? Ja, wie hat Nehemia diese Prophetie verstanden? Gucken wir es doch mal an. Gott hat das Verderben über Israel auch so angekündigt. Ich werde euch verderben. Ich werde euch wegjagen. Steht ja auch in diesem Text, was ich eben gelesen habe, drin. Ich werde euch, ja. Und was ist geschehen? Nebukadnezar ist gekommen und hat die Israeliten besiegt und weggeführt. Und jetzt sind es wieder Menschen, die im Grunde genommen diesen Teil tun, wo Gott gesagt hat, ich mache das. Und das hat etwas mit dem Verständnis zu tun der Autoren der Bibel. Wenn ihr das mal im Alten Testament lest, die haben immer davon gesprochen, auch als Nebukadnezar das getan hat, Gott hat das getan. Weil Gott hat Nebukadnezar beauftragt. Also war es im Grunde das Handeln Gottes, als Nebukadnezar das Volk weggeführt hat. Und genauso mit der Rückkehr. Gott hat gesagt, ich führe euch zurück. Und das stimmt. Das ist ein Teilaspekt des Ganzen. Gott hat gesagt, ich führe euch zurück. Ich tue meinen Teil dazu, damit das geschieht. Ich beauftrage die Leiter, die das tun können, und ich gebe euch meinen Segen dazu, damit das klappen kann. Das ist der Inhalt dieser Prophetie. Das heißt nicht, er legt selber Hand an und schafft sie einzeln zurück oder schickt Engel dazu. Nein, er gebraucht Menschen dazu. Ja? Und das haben die Bibelautoren immer so verstanden. Wenn so etwas geschieht, was Gott sich vorgenommen hat, dann gebraucht er Menschen dazu, um das zu erfüllen. Aber es ist seine Aufgabe, und sie sagen immer, Gott tut das. Ja? Könnt ihr mal nachlesen, wenn ihr im Alten Testament darauf stoßt, dann stellt immer, Gott hat das getan, obwohl es letztendlich Menschen umgesetzt haben, den Willen Gottes. In der Prophetie ist übrigens auch gar keine Rede davon, dass das einfach ist und dass das locker leicht geht, dass kein Widerstand darauf ist, sondern da steht nur die Tatsache, ich werde es tun. Ja, nur mal so als Hintergrund. Wir verstehen manchmal Prophetie als sehr einfach, als Gott hat das versprochen, also passiert das auch so. Und wir verstehen nicht, dass da auch Widerstände sein können. Selbst bei der größten Prophetie, die die Menschheit jemals erlebt hat und in Erfüllung sie erlebt hat, war das so. Die größte Prophetie war, dass der Erlöser und der Retter kommen soll. Und wir denken, ja, der kommt, stellt alles wieder her und er erlöst uns alle. Und was ist passiert? Als Baby sollte er umgebracht werden. Seine Eltern mussten mit ihm fliehen, damit er überhaupt am Leben bleibt. Man hörte nicht auf ihn. Man glaubte nicht an ihn. Die allermeisten haben nicht an Jesus geglaubt und ihn nicht als Erlöser erkannt. Und am Ende haben sie ihn ans Kreuz genagelt als Verbrecher. Ist das so die Erfüllung der Prophetie? Die meisten haben die Prophetie immer anders verstanden. Und guckt mal, was die Juden für eine Vorstellung hat, wie der Erlöser kommen sollte. Ja? Vollkommen anders. Sie haben die Prophetie falsch verstanden. Selbst der Kreuzestod von Jesus gehörte mit dazu, weil sonst wäre die Erlösung gar nicht passiert. Aber wir denken manchmal, das geschieht so, wie wir uns das vorstellen. Nein, Gott hat seinen eigenen Plan. Und trotzdem ist die Prophetie richtig. Jesus ist als Erlöser gekommen. Sein Tod war Erlösung für uns. Und das haben wir erst im Nachhinein begriffen. Und die Prophetie ist noch nicht abgeschlossen. Auch das mit dem Kommen Jesus, mit dem Tod von Jesus, ist sie noch nicht abgeschlossen. Ja, wir sind erlöst. Ja, Jesus ist als Heiler gekommen. Jesus ist als Wiederhersteller gekommen. Und trotzdem erleben wir immer noch Krankheit, wir erleben immer noch Not und noch immer sind nicht alle Menschen erlöst. Wahrscheinlich werden sie das auch nicht alle, weil nicht alle bereit sind dazu. Die Erfüllung der ganzen Prophetie wird dann kommen, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt. Dann wird die Prophetie vervollständigt, vollendet. Ja? Und wir leben jetzt in dieser Zeit, ja, es geschieht schon und wir erleben etwas davon, aber sie ist noch nicht vollendet. Ja? Deswegen gibt es noch Krankheit. Aber es gibt auch schon Heilung. Ja? Deswegen, wir leben in dieser Zwischenzeit, wir warten auf die Vollendung, dass die Erlösung komplett wird. So, das zeigt Prophetie, zeigt uns nicht immer das ganze Bild, sondern sie zeigt einen Teilaspekt dessen. Gott steht zu seinem Wort, ja, und er tut seinen Teil dazu, aber er sucht auch immer Menschen, die diese Prophetie umsetzen. Ja? Wenn Jesus nicht bereit gewesen wäre, auf diese Erde zu kommen, wäre die Prophetie nicht erfüllt worden. Wenn Nehemia sich nicht bereit gemacht hätte, den Auftrag zu erfüllen, wäre das nicht geschehen, dass Israel komplett wieder, also das Volk Israel nicht komplett wieder in ihr Land zurückgekommen wäre. So, Nehemia war jemand, der sich von Gott rufen lässt, um eine Prophetie Wirklichkeit werden zu lassen. Nehemia nimmt den Auftrag an. So, letzte Woche habe ich davon gesprochen, wie Nehemia das empfangen hat. Und das war schon der Hinweis darauf, wie er das tut, diesen ersten Schritt. Und das lese ich jetzt mal. Nehemia 2, 1 bis 6. Es war im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes. Ich breche mir die Zunge dabei. Im April, als der Wein gebracht wurde, füllte ich den Becher und reichte ihm den König. Der König hatte mich in seiner Gegenwart noch nie traurig gesehen. Deshalb fragte er mich: Warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, dich belastet etwas anderes. Und ich erschrak heftig und antwortete: Der König möge ewig leben. Wie könnte ich froh sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, ein Trümmerhaufen ist und ihre Tore verbrannt sind? Der König sagte: Und was ist deine Bitte? Da betete ich zu Gott im Himmel und erwiderte dem König: Wenn der König es für gut hält und wenn du mir, deinem Diener, vertraust, dann sende mich doch nach Judäa in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte die Stadt wieder aufbauen. Der König fragte mich, die Königin saß übrigens neben ihm: Wie lange würde deine Reise dauern? Wann würdest du wieder zurück sein? Und ich nannte ihm eine Zeit. Der König war einverstanden und wollte mich ziehen lassen. Nehemia war Mundschenk, eine sehr vertrauensvolle Position beim König. Und ein Mundschenk hat er immer fröhlich zu sein. Ja, wenn er bedrückt war oder sowas, dann hat das auch die Laune des Königs beeinflusst. Und deswegen der Grund, warum er so erschrocken ist, dass der König sieht, dass er traurig ist. Aber der König kennt anscheinend Nehemia sehr gut. Er sagt so: Das ist nicht einfach nur, weil du mal nicht gut drauf bist, sondern dich belastet irgendwas. Das hat der König offensichtlich gemerkt. Für mich ist das schon Gottes Wirken. Da fängt Gott schon an, seinen Teil dazu zu tun, damit das Ganze überhaupt passieren kann. Denn ohne die Zustimmung des Königs könnte Nehemia nicht einfach seinen Job verlassen und nach Israel reisen. Ja, so, da war die Zustimmung des Königs nötig. Und da merken wir das Wirken Gottes, wie er an dem König wirkt, wie er Verständnis hat für das Anliegen. Ja, und er öffnet ihm ja riesig die Tür. Was ist deine Bitte? Er fragt ihn direkt. Und darauf steigt Nehemia natürlich ein und schüttet im Grunde sein Herz aus, was auf seinem Herzen lastet, und legt ihm diese Bitte, welch unverschämte Bitte für einen Diener an den König: So, ich will Israel wieder aufbauen. Ich will Jerusalem wieder aufbauen, die Stadt, aus der ich komme. Und der König gestattet es ihm. Gnade Gottes, Wirken Gottes, daran sehen wir das, wie Gott seinen Teil dazu tut. Aber Nehemia ist sich bewusst: Es reicht nicht, wenn ich einfach nur meinen Esel nehme und dahin gehe. Er hat schon durchaus eine Vorstellung davon, was da auf ihn zukommt. Er weiß, dass er Leute braucht dazu, und er weiß auch, dass er Material braucht, um das Ganze umzusetzen. Ja, eine Stadt aufzubauen kannst du nicht nur mit deinen Händen, du musst auch die Steine und das Holz haben. Also der nächste Schritt, die nächste Hürde, Verse 7 bis 9. Und ich sagte noch zu ihm: Wenn es dem König recht ist, gebe man mir Briefe an die Statthalter der West-Euphrat-Provinz mit, damit sie mich nach Judäa durchreisen lassen. Und einen Brief an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder, damit er mir Bauholz für die Tore der Tempelburg liefert, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Und der König gewährte mir alles, weil die gütige Hand meines Gottes über mir war. Und so kam ich zu den Statthaltern der West-Euphrat-Provinz und überreichte ihnen die Briefe des Königs, der mir übrigens eine Reitertruppe mitgegeben hatte. Also viel mehr eigentlich, als er gebeten hat. Und wie gesagt, diese Bitte geht ja noch weit darüber hinaus. Nicht nur Urlaub, sondern gib mir auch noch so alles, was dir zur Verfügung steht, damit ich das bauen kann. Und auch, das darf man nicht vergessen, 600 Kilometer durch Länder, die zwar von dem Artaxerxes regiert wurden, aber wo er auch auf Widerstand treffen konnte. Ja? Die ihn nicht einfach durchlassen konnten. Wir kennen das ja noch von ganz, ganz früher, ich zumindest. Da gab es in Europa noch Grenzen, wo du immer kontrolliert wurdest. Woher kommst du, wer bist du und so weiter. Zum Glück ist das in der EU nicht mehr so weit, aber ich kenne das noch. Du kommst nicht einfach durch. Nein, du musstest deinen Pass vorzeigen. So, und das war damals noch viel schlimmer. Ja, also, aber er bekommt diese Briefe, damit er durchreisen kann, er bekommt das Material, der König stellt ihm alles zur Verfügung und Nehemia ist sich bewusst, es ist nicht der König allein, sondern die gütige Hand Gottes ist über mir. Also Gott tut seinen Teil dazu, damit das Wirklichkeit wird. Ja? Und das ist das, was Gott in seiner Prophetie gesagt hat, ich werde sie zurückbringen. Ohne den Teil Gottes könnte Nehemia sich abstrampeln, wie er wollte. Es würde nicht geschehen. Ja? So, und das ist dieser Teilaspekt des Ganzen. Gott tut es. Aber kaum, so, eigentlich sieht das so aus, es flutscht jetzt. Ja? Die Prophetie wird sich erfüllen, es geht vorwärts. Ja? Ich kann alles machen, was er will. Und Nehemia reist los mit dieser Reitertruppe und kommt auch in Jerusalem an. Aber, Vers 10, der Horoniter Sanballat und der Ammoniter Tobia, sein Beauftragter, gerieten in heftigen Zorn, als sie merkten, dass da ein Mensch gekommen war, der sich für das Wohl der Israeliten einsetzte. Es geht nicht alles so easy going. Da tauchen schon die Feinde auf. Und wir lesen im Weiteren, dass diese beiden Feinde immer wieder auftauchen. Sie gerieten in heftigen Zorn. Da ist Widerstand. Es geht nicht einfach so. Ja? Und die werden alles dafür tun, das zu verhindern. Soweit. Was können wir von Nehemia lernen? Erstmal nur von diesem Abschnitt. Ich glaube, wir können von Nehemia noch viel, viel mehr lernen. Aber erstmal bis dieses. So, was für einen Auftrag haben wir als Gemeinde? Ihr lest die Vision da, die ist die ganz weite Sicht. Im Moment, die kurzfristige Sicht, der kurzfristige Abschnitt ist, Gott hat uns berufen in diesen Stadtteil. Er hat uns berufen, diesen Stadtteil, die dämonischen Mächte, rauszujagen von diesem Stadtteil und die Herrschaft Gottes aufzurichten und ganz konkret den Menschen Befreiung und Erlösung anzubieten, sie zu Jesus zu bringen und Wiederherstellung, also auch ihrer Situation, der Wiederherstellung dieser Situation. Das ist der Auftrag. Ähnlich wie bei Nehemia, Wiederaufbau letztendlich. Nicht unbedingt hier die Häuser aufzubauen, aber die Umstände der Menschen, die Not, in der die Menschen geraten sind, weil sie von Gott entfernt waren, was letztendlich auch von den Feinden her gekommen ist, was die dämonischen Mächte hier bewirkt haben. Wir haben Gunst gehabt, dass wir überhaupt hier sind. Wir haben Gunst gehabt, dass wir diese Räume mieten können und dass wir wirklich auch Gunst haben, hier manches so machen zu können, wie es uns passt, dass wir diese Kiste da auf die Bühne stellen können, dass wir Räume noch zusätzlich kriegen und so weiter. Das ist Gunst. Ja, natürlich bezahlen wir Geld dafür, aber sie hätten auch sagen können, nee, eine Kirche wollen wir hier nicht. Nein, wir haben Gunst. Es lief, es läuft. Abgesehen davon, wir freuen uns auch darüber, dass wir es warm haben im Gottesdienst. Ne? Wir hatten ja auch schon mal woanders Gunst. Aber wir erleben auch, dass das nicht so einfach ist. Wir feiern jetzt seit über einem Jahr, weit über einem Jahr, Gottesdienst hier. Noch, oder sind schon zwei? Weiß ich gar nicht genau. Jedenfalls schon, wir sind schon eine ganze lange Zeit hier und es sind kaum Leute gekommen. Es geht nicht so einfach. Die kommen nicht einfach in Scharen, weil sie wissen, dass wir hier sind. Das war eigentlich so unser Wunsch, zumindest unser Wunsch, dass das so geschieht, geschieht nicht so. Und wir werden geistlich angegriffen, oder? Viele unter uns merken das. Zwischendurch kommt das immer wieder, wenn ich das sehe, die und der und das. Oh, viel Seelsorgearbeit. Ja, weil Leute bedrückt sind, weil sie angegriffen werden. Und das sieht nicht immer nach dämonischen Angriffen aus. Das sind häufig Dinge, die auch aus der Vergangenheit kommen. Aber ich weiß, dass der Feind solche Dinge nimmt. Ja, auch da, wir lassen die wir mit uns herumschleppen und uns versucht damit kaputt zu machen. Es ist nicht einfach so. Es geht nicht easy, locker, leicht. Aber Gott steht zu seinem Wort. Gott steht zu seinem Wort. Er hat uns versprochen und er hat uns beauftragt. Und wenn er uns beauftragt, dann wird er seinen Teil dazu tun. Und das müssen wir lernen. Wir werden es nicht aus eigener Kraft machen. Genau wie Nehemia das nicht aus eigener Kraft umsetzen konnte, sondern auf die Gunst sowohl des Königs als auch vor allen Dingen auf die Gnade Gottes angewiesen war, sind wir auf die Gnade Gottes angewiesen. Ohne seine Hilfe, ohne sein Zutun schaffen wir es nicht. Und wenn wir meinen, wir würden es schaffen, dann werden wir scheitern, ganz sicher. Ja? Gegen dämonische Mächte kommen wir nur geistlich an. Da können wir noch so viel einladen, Menschen versuchen zu überreden, hier in Gottesdienst zu kommen, es wird nicht geschehen. Es wird geistliche Vorarbeit nötig sein. Und glaubt mir, Nehemia, also wenn ihr euch überlegt, dieser kurze Abschnitt, den ich da eben gelesen habe, wie viel Zeit da drin war und wie oft hat wohl Nehemia gebetet. Wie oft hat er seinen Herrn angerufen, ja, und um Gnade gebeten, dass diese Reise gelingen würde, dass dieser Auftrag wirklich umgesetzt wird, dass die Feinde nicht angreifen, dass die Reise wirklich nicht aufgehalten wird, ja, und so weiter. Wie oft hat er vor seinem Herrn gelegen? Es ist geistliche Vorbereitung nötig. Ja. So, und wir müssen auch lernen, Prophetie ernst zu nehmen. Das gehört auch mit dazu. Nehemia hat sich darauf verlassen, was Gott gesagt hat. Gott hat zu uns oft genug gesprochen. Wir haben das auch aufgeschrieben. Aber wie oft vergessen wir das? Nehemia hat das immer wieder gelesen. Denk mal, 200 Jahre alt ist diese Prophetie. Man könnte auch sagen, das ist so lange her, das wird doch keine Wirklichkeit mehr. Doch Gott steht zu seinem Wort. Zu seiner Zeit, zur richtigen Zeit, wird er erfüllen, was er gesagt hat. So nicht zu unserer Zeit. Und wenn wir mit dem Herrn in Verbindung sind, wenn wir mit ihm unterwegs sind, dann wird er uns die Zeit zeigen. Dann wird er, guck mal, Nehemia, hat er da beauftragt, wo es möglich war, das zu tun. Wo Gott bereit war, wo alle Umstände entsprechend waren, da hat er Nehemia beauftragt. Also auch die Zeit hat Gott gesetzt und dann seine Prophetie erfüllt. Und bei uns ist es auch so. Warum sind wir nicht schon vorher hier an diesen Ort gekommen? Ich glaube, das ist jetzt der 8. Ort, wo wir Gottesdienste feiern, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wir sind so oft in Wolfsburg an verschiedenen Stellen gewesen und jetzt sind wir hier. Warum? Warum jetzt? Warum wir? Weil wir diejenigen sind, die diesen Auftrag umsetzen sollen. Weil Gott uns beauftragt hat dazu. Und weil er weiß, jetzt ist die Zeit dazu. Und er wird uns seinen Teil dazu geben, damit dieser Auftrag erfüllt wird. So, wer hat den Auftrag, hierher zu kommen und das umzusetzen? Wer hat den empfangen? Das war ich. Kann ich den alleine umsetzen? Nee, kann ich vergessen. Wenn ich alleine hier stehen würde und das in meinem Herzen tragen würde, würde ich das nicht hinkriegen. Genau wie das Pheno, nicht von der Said, ich weiß nicht mehr genau den Namen, dieser iranisch, glaube ich, Architektin, sie konnte das nicht alleine. Ich habe mal gelesen, dass die Maurer, also die Baufirma, erst eine Erfindung machen musste, um dieses Bauwerk überhaupt so bauen zu können, wie es da ist. Es gab es zu der Zeit eine Bautechnik, ja, die es zu der Zeit noch gar nicht gegeben hat. Das haben sie erst während dieses Baus, mussten sie das erfinden, damit der Bau so zustande kommen kann. Das hat nicht die Architektin erfunden. Das haben Ingenieure erfunden. Ja, also es hat nicht die Architekten gebaut, genauso wenig kann ich diesen Auftrag hier am Ort nicht umsetzen. Das müssen wir gemeinsam tun. Und jetzt komme ich wieder zum Beginn meiner Predigt. Wozu bist du da? Was ist dein Auftrag? Kannst du dir vorstellen, an diesem Auftrag mitzuwirken, deinen Teil dazu zu tun? Egal, was es ist. Ob das Stühle stellen zum Gottesdienst ist oder hinten am Rechner zu sitzen, den kaum jemand sieht. Ja, man sieht immer nur das Ergebnis da, aber da hinten sitzt jemand und schmeißt die Texte daran. Wenn der schläft, dann merken wir das, ja. Ansonsten merken wir überhaupt gar nicht, dass da jemand sitzt. Und wenn er aufmerksam ist und das gut macht, dann sind wir dankbar, aber wir denken nicht daran, ihm auch mal Danke zu sagen. Das war heute gut, Andreas. Danke. Versteht ihr, es sind viele, die daran mitwirken. Und allein diesen Gottesdienst zu machen, das ist wichtig, dass wir hier seinen Gottesdienst machen. Das ist der Ort, wenn Menschen kommen, wo sie erlöst werden, weil ihnen Gott begegnet hier. Wenn wir das nicht machen würden, wo sollten sie denn hin? Das reicht nicht nur zu beten, aber es ist notwendig zu beten. Das eine ohne das andere wird nicht funktionieren. Wir beten, dass Menschen kommen, aber wir müssen auch hier sein, präsent sein, auch mit der kleinen Gruppe, mit den Bibellesern. Wir müssen hier präsent sein, damit Menschen auch kommen können und Jesus erleben können. So, was ist dein Auftrag? Wozu bist du da? Ich weiß, dass mein Auftrag nicht alleine nur das ist, aber das ist jetzt dran. Und ich will mich da einbringen. Ich will, dass die Prophetie, die der Herr gegeben hat, er hat gesagt, er wird seinen Thron hier aufrichten und er wird seine Herrschaft hier ausbreiten und er wird Menschen erlösen. Und er hat uns versprochen, es werden Menschen kommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, letzte Woche mit den Müllmännern. Der Herr hat uns mal gesagt, wir sind wie die Müllmänner. Wir sammeln den Dreck auf. So, gemeint hat er damit, wir kümmern uns um Menschen, die andere weggeworfen haben, die nichts mehr wert sind. Dazu ist Gemeinde Gottes da. Und das hat er uns versprochen. Es werden Menschen kommen, die Not haben. Ja? Die bei anderen überhaupt nicht mehr angesehen sind. Die kommen und die finden hier Menschen, die sie annehmen, die sie wertvoll achten, die sie aufheben, die ihnen helfen, wieder gesund zu werden. Und er hat mal gesagt, es werden Menschen kommen, die sind so krank, ihr wisst nicht, wie ihr damit umgehen sollt. Und er hat vollkommen recht, das hat sich schon erfüllt. Es kommen Menschen zu uns, da wissen wir nicht, wir bemühen uns, wir tun alles, aber ich weiß jedes Mal, wenn ich da hingehe oder mit denen spreche, ich brauche die Gnade Gottes, ich weiß es nicht. Ja? Aber der Herr tut seinen Teil dazu. Wenn ich mich jetzt nur hinsetze, das kann ich nicht, das lasse ich, ja, dann wird nichts geschehen. Aber wenn ich mich darauf einlasse, selbst wenn ich nicht genau weiß, was ich damit tun soll, ich kann immer beten, so Herr, schenke du Gnade, dass es geschieht. Ich gebe dem Herrn Gelegenheit, seinen Teil dazu zu tun, damit sich das erfüllt. Weil er hat es versprochen und Gott steht zu seinem Wort. Das glaube ich. So, ich glaube, dass Prophetien wahr werden. Nicht unbedingt so, wie wir uns das vorstellen, aber ich möchte bereit sein, meinen Teil dazu beizutragen, Gottes Auftrag zu erfüllen. Ja, Gott steht zu seinem Wort. So, und du darfst selber die Antwort geben, bin ich bereit, da mitzumachen. Den Teil, der nötig ist. Ich habe eben nur ein paar Sachen genannt, es gibt so viel mehr. Ja, bist du bereit? Und darauf darfst du Antwort geben. Wenn du den Auftraggeber, also der uns diesen Auftrag gegeben hat, noch gar nicht kennst, und trotzdem mitarbeiten willst, dann rate ich dir, lerne ihn erstmal kennen. Es ist nötig. Jesus, ohne Jesus kennenzulernen, zu wissen, was dahinter steckt, seine Motivation und seine Liebe, die musst du erst erfahren, damit du das überhaupt umsetzen kannst. Ohne seine Liebe wirst du keine Liebe zu Menschen haben. Geht gar nicht. Also ich wäre längst außen vor, ohne seine Liebe, ich brauche seine Liebe immer wieder, um mich auch auf Menschen einzulassen, gerade die in Not sind. Ja? Ansonsten würde ich zusammenbrechen. Also deswegen, wenn du den Auftraggeber noch nicht kennst, ich lade dich ein, lerne ihn kennen. Du kannst ihn heute Morgen kennenlernen, er ist hier. Sprich uns an da drauf und dann lern ihn kennen. Und dann mach dich bereit, arbeite mit an diesem Auftrag. Wir bauen Reich Gottes. Es ist global gesehen ein winziger Fleck. Und es sind wenig Leute. Für das, wenn man das mal sieht, wie viele Leute auf der Erde wohnen. Ich weiß nicht, wie viele wir jetzt sind, 7 Milliarden oder 8 Milliarden, ich weiß es gar nicht genau. 7,6, gut geschätzt, ja, irgendwo dazwischen. So, wie viel machen diese 100.000, die hier wohnen, aus? Das ist doch ein Klacks. Für Gott ist jeder Einzelne wichtig. Und jeder, der hier erlöst wird, jeder, der zu Jesus kommt, ist ein Sieg für das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Und wir sagen immer so, die Engel jubeln im Himmel, und das stimmt. Für jeden Einzelnen. Und wir freuen uns darüber, wenn jemand zu Jesus kommt, wenn er sein Leben Jesus gibt und wenn wir sehen, wie er wächst und heil wird. Das ist die Aufgabe von Jesus. Ja? Und wir können nur begleitend, wir können unseren Teil dazu tun, den größten Teil tut Jesus dazu. So, lass uns an die Arbeit gehen und das umsetzen. Amen.